Zu Beginn dieses Abends und zu Beginn dieser Bibelwoche möchte ich ein Wort aus dem Hebräerbrief lesen, aus dem 4. Kapitel. So lasset uns nun Fleiß tun, hineinzukommen zu dieser Ruhe, auf dass nicht jemand zu Fall komme in gleichem Ungehorsam. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn ein zweischneidig Schwert und dringet durch, bis dass es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und keine Kreatur ist vor ihm verborgen, sondern es ist ihm alles bloß und aufgedeckt vor Gottes Augen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wir wollen zum Gebet erheben. Wir danken dir von ganzem Herzen, himmlischer Vater, dass wir diesen Abend haben und dass diese Woche vor uns liegt und dass wir die Gelegenheit haben, von deinem Wort neu zu hören und zu lernen. Auch in besonderer Weise über das Leben im Heiligen Geist. Und wir wollen dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns in dieser kommenden Woche reichlich segnest und dass wir deinen Segen erfahren und dass uns Jesus Christus, dein geliebter Sohn, groß wird und dass wir entdecken als Gläubige, dass in Jesus alles ist, was wir brauchen. Wir danken dir, dass wir unseren Bruder hier unter uns haben dürfen, als ein Zeuge deiner frohmachenden Botschaft. Und wir bitten dich, dass du ihn uns an diesem Abend reichlich segnest und dass er sein Wort auftut, auf dass wir Gesegnete sind und das für die ganze kommende Zeit. Wir bitten dich um deinen Schutz und um deine Bewahrung in Jesus Christus. Und lass unsere Herzen voll Freude werden an dem, was wir in Jesus, deinem Sohn, haben. Wir loben dich für diese Zeit. Im Namen Jesu. Amen. Wir nehmen Platz. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wenn jemand diese Vorträge auf Kassette haben möchte, am Ausgang liegt eine Liste. Dort möchte er bitte Namen eintragen, Straße und Hausnummer und Telefon. Nee, Telefon brauchen wir nicht. Dass man weiß, wo die dann hinzugehen haben, um ihnen dann die Kassetten zukommen lassen zu können. Wie teuer werden die sein? Eine Kassette?
Wahrscheinlich 5 Mark. Zwischen 5 und 6 Mark.
Ja, so 5, 6 Mark. So um die Dreh rum. Preis wird noch dann festgelegt. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass wir in dieser Woche ein schönes, freizügiges Herz mitbringen. Haben Sie eins? Es gibt Leute, die haben auch noch ein enges Herz, auch heutzutage noch. Und zwar in dem Sinne, dass wir unserem Bruder eine Zeit von 60 Minuten zur Verfügung stellen, weil das noch viel zu wenig ist. Aber ich habe gesagt, also 60 soll er haben. In der Zeit darf er zu uns reden. Wir haben schon so viel gesprochen, dass man also nur staunen kann, was da alles so in Bewegung kommt. Um das jetzt nicht zu lange zu machen, will ich jetzt zurückgehen. Er wird sich dann selber vorstellen und wird dann das Wort zu uns auslenken. Bitte schön.
Herzlichen Dank, Bruder Bumbusch, für die liebe Begrüßung. Danke auch für die Einladung heute Abend. Und ich sehe, es ist schon ein Thema, das interessiert. Ein Thema, das heute allen auf den Nägeln brennt. Ein Thema, das weltweit diskutiert wird. Ich habe all die Themen für heute, für diese Woche in eine Negation hineingesetzt. Ein anderer Jesus, ein anderer Evangelium, ein anderer Geist, ein anderer Gott. Das soll nicht heißen, dass ich nur etwas Negatives zu berichten habe. Natürlich wird das der Schwerpunkt dieser Vorträge sein, einmal ganz klar aufzuzeigen, womit wir es als Gemeinde Jesu zu tun haben in dieser letzten Zeit. Dabei wollen wir durchaus nicht vergessen, dass wir ein frohes Evangelium zu verkündigen haben, ein Evangelium, das uns recht reich machen darf. Aus dem 2. Korinther möchte ich einen Vers lesen, der zugrunde liegt auch unserem Text, 2. Korinther 11, Vers 4. Vielleicht, ich lese schon einmal von Vers 1. Verstehen Sie mich alle? Da hinten auch. Wollte Gott, ihr hieltet mir ein wenig Torheit zu gut, doch ihr haltet mir's wohl zu gut. denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch verlobt einem einzigen Manne, dass ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken verkehrt werden, hinweg von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein ander Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertraget ihr das recht gern. Ein anderes Evangelium ist der Titel des heutigen Abends. Als Unterthema Gnade, Rechtfertigung, Heiligung, Erlösung heute im Lichte von Bibel und Praxis. Um das Phänomen der gegenwärtigen weltweiten und sich immer weiter ausbreitenden charismatischen und Pfingstbewegung zu verstehen, muss man etwas zurückblicken. An die Anfänge, wie kam das her, wie kommt das zustande? Es ist eigentlich eine Not heute unter der Christenheit, dass wir so geschichtslos leben, dass wir so wenig Kontakt haben mit dem, was einmal war, dass wir so wenig lernen wollen von all dem, was unsere Glaubensväter durchgemacht haben. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, 23 bis 25, wenn aus dann jemand zu euch wird sagen, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn mancher falsche Christus und falsche Propheten werden aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Satan ist der große Verführer und Lügner von Anfang. Er, der Rebell gegen Gott, hat sich bedient und bedient sich immer noch der verschiedensten Mittel, die Menschen in seinen eigenen Abfall zu verstricken. Sünde, Welt, Hochmut, Fleisch, Verfolgung, falsche Lehren. Jeder dieser Begriffe beinhaltet eine ganze satanische Wissenschaft. Wir alle haben sie zur Genüge erlitten und erleiden sie immer noch. In dieser Woche geht es mir um ein Gebiet, das weltweite Ausmaße hat und das besonders die Auserwählten in die Verführung ziehen will und leider auch viele zieht. Es ist die sogenannte Pfingst- oder charismatische Bewegung. Es besteht reichlich Literatur über die Anfänge der Pfingstbewegung. Ich werde im Laufe der Vorträge auf manches hinweisen. Aus einem, der selber circa 25 Jahre in dieser Bewegung gefangen gewesen ist, geht es mir natürlich in erster Linie um Erfahrungen, um die Praxis. Natürlich kann ich nicht die Theorie, nicht die Lehre vernachlässigen. Es ist bezeichnend, dass die Pfingstbewegung eingeführt wurde durch eine falsche Heiligungslehre. Und da nach 1. Timotheus 4, Vers 1 Dämonen hinter falschen Lehren stehen, sind es auch falsche Geister, die in dieser Bewegung wirken. Natürlicherweise sehnt sich jedes Gotteskind, ein Leben zu führen, das heilig ist, ihrem Herrn wohlgefällig und ohne Sünde. Und gerade hier ist der Ansatzpunkt der Irrlehre. Bedeutet ein dem Herrn wohlgefälliges Leben ein Leben ohne Sünde? Von zwei Menschen wird uns in der Bibel berichtet, dass sie von Gott das Zeugnis hatten, dass sie Gott wohlgefielen. Henoch und unser Herr Jesus Christus. Der Herr war der vollkommene Mensch, ohne Sünde. Aber Henoch, Es ist das klare Zeugnis der Schrift, dass außer dem Herrn Jesus kein Mensch ohne Sünde gelebt hat. Aber von Henoch heißt es, er wandelte mit Gott. 1. Mose 5, 22 und 24. Und er hatte vor seiner Entrückung das Zeugnis, dass er Gott wohlgefiel. Hebräer 11, 5. Können wir auch mit Gott wandeln? Ich meine ja. Der erste Gedanke, wenn wir morgens aufstehen, ist ein Dank an unseren Herrn, der uns wieder eine Nacht hindurch bewahrt hat. Ehe wir an unsere Arbeit gehen, reden wir mit unserem Herrn durch Lob, Dank, Bitte, Fürbitte. Wir lesen in seinem Wort, lassen uns Weisung geben aus seinem Wort und befehlen uns und unser Handeln ihm an. Den ganzen Tag über sind wir mit ihm in Verbindung. Wenn ich das so sage, sind wir mit ihm in Verbindung, dann meine ich das wirklich so. Ich bin überzeugt, dass viel mehr Christen in einer innigen Gemeinschaft mit ihrem Herrn leben, als sie es manchmal selber denken. Vor, während, jeder Tätigkeit ein kurzer Stoßseufzer. Herr, hilf mir. Wenn ich im Auto sitze, vor jeder Kreuzung, Heiland, bewahre mich, bring mich gut über die Kreuzung hinweg. Das Telefon klingelt, die Schelle klingelt oder irgendwas. Herr, gib mir die rechten Worte, was soll ich sagen? Wenn die Hausfrau bei ihrem Essen kochen ist und rührt ihre Suppe, oh Heiland, schenk mir schönes Gelingen, das doch es meiner Familie gut schmeckt. Wo wir auch sind, irgendwie können wir immer mit dem Herrn in Gemeinschaft sein, immer mit ihm reden. Das geht ganz schnell. Ein Aufblick zu ihm und schon ist die Verbindung mit ihm wieder da und wir wandeln mit ihm. Und haben wir einmal etwas falsch gemacht? Haben wir einmal nicht aufgeschaut? Wir dürfen ja wieder zu ihm kommen. Herr, vergib mir. Ich beuge mich. Es tut mir leid. Nun habe ich wieder was Falsches angerichtet. Wieder einen Schaden angerichtet, vielleicht in einer Seele. Und kein Mensch kann den Schaden heilen, den er an irgendeiner Seele angerichtet hat. Das kann nur unser Herr. Bitte vergib mir, heile, hilf wieder. Und wenn die Sünde weg ist, ist doch die Gemeinschaft wieder da. Und wir dürfen weiter mit ihm wandeln. So wandeln wir mit dem Herrn und haben sein Wohlgefallen. Mehr brauchen wir nicht. Dadurch lernen wir, noch behutsamer zu wandeln. Jeder Fehler, jede Schuld gibt uns immer mehr Ansporn, treuer zu sein und werden ihm immer ähnlicher. Zu einer Diakonisse kommt eine Frau und sagt, sie sei mit ihrem geistlichen Zustande nicht zufrieden. Sind wir heute Abend alle mit unserem geistlichen Zustande zufrieden? Sie hätte keine Freude, keinen Sieg über die Sünde, keinen Zeugenmut. Sie hat aber von Christen gehört, die haben eine Geistestaufe erlebt. Und seitdem wäre es bei denen ganz anders. Was wohl die Schwester davon hielte? Nun, diese hielt wenig davon, konnte dieser Frau aber keine Antwort geben, die sie befriedigt. Bitte, was soll man Menschen sagen, die mit ihrem geistlichen Zustande nicht zufrieden sind? Wie kann man ihnen helfen? In dem Leben jedes Gotteskindes, das dem Herrn gefallen möchte, gibt es Zeiten der Traurigkeit über starke und mancherlei Anfechtungen, über Sünde und Versagen. Und es gibt Zeiten innerer Dürre. Und jeder kennt diese Zeiten aus eigenem, notvollen Erleben. Hier besteht oft eine Lücke in der christlichen Verkündigung. Was man dem Wort Gottes gemäß tun und lassen muss, wird in der Regel klar und deutlich ausgesagt. Aber wenn man trotz allem keinen Sieg über die Sünde hat, keinen Zeugenmut, keine Freude, keinen Gewinn beim Bibellesen oder beim Beten, keine Gemeinschaft mit Jesus und man hat den Eindruck, unsere Gebete gehen nur bis zur Decke. Was dann? Oft geht die Verkündigung zu sehr von dem Gesetz von Ursache und Wirkung aus. Wenn du alles richtig machst, wenn du ordentlich bist, dann geht es dir gut. Dann ist bei dir alles das da, wonach du dich sehnst. Umgekehrt, hast du das alles nicht, was du möchtest und müsstest, dann stimmt bei dir etwas nicht. Und dann forscht man in seiner Vergangenheit oder in seiner Lebensweise oder bei seinen Vorfahren nach den Ursachen seines unbefriedigenden Zustandes, sowohl geistlich als auch körperlich. Nun, ich sage nicht, dass man das nicht tun soll. Oft liegen darin tatsächlich Gründe für den gegenwärtigen Zustand. Nach Buße, Bereinigen des Lebens vor Gott und Menschen und unter Umständen Lösen im Namen Jesu hat der Herr manche Not beendet. Das ist wichtig, dass wirklich unser Leben vor Gott und Menschen in Ordnung kommt. Aber die Garantie, dass nun wirklich alles himmelhoch jauchzend ist, ist damit noch lange nicht gegeben. Aber wenn der geistliche Zustand immer noch unbefriedigend ist, ja, dann sucht man nach etwas Neuem. Was ist denn das Neue, das man sucht? Man möchte das, was Paulus in Römer 7 beschrieben und durchlitten hat, was alle Heiligen, die Gott je gebraucht hat, durchlitten haben, nicht durchleiden. Oder man möchte es wenigstens abkürzen. Man weiß nicht, dass man das durchleiden muss, hält seinen Zustand für unnormal und sucht nun nach einer Formel, nach einem Erlebnis, nach einem Menschen oder nach irgendetwas sonst, der, die oder das diesen Zustand mit einem Male beendet, damit man nun in ein Leben der Kraft, des Sieges, der Fülle, der Fruchtbarkeit oder sonst was hineinkommt. Man möchte es mit einem Male haben. Und dann hört man oder erkennt oder liest von Menschen, die so etwas in ihrem Leben erfahren haben. Und wie sie dazu kamen. Der eine sagt, mit einem Male konnte ich es glauben, dass ich erlöst bin. Und seitdem erlebe ich das auch. Ein anderer sagt, mit einem Male konnte ich es fassen, dass ich mit Christus gestorben, gekreuzigt, begraben und auferstanden bin. Und seitdem führe ich ein Siegesleben. Ein anderer berichtet von einem Erleben, das er mit Geistestaufe bezeichnet, das ihm Kraft gegeben hat, besondere Dinge zu tun und ihm nun außerordentliche und außergewöhnliche Fähigkeiten verliehen hat. Und nun kommt als nächstes die Frage, was hast du denn getan, dass du das erlebt hast? Ich erinnere mich, als ich mich danach ausstreckte, bin ich durch Deutschland gefahren, wo irgendeine Konferenz war. Wo irgendwie Pfingster waren, habe ich gefragt, wie hast du die Geistestaufe empfangen? Und die haben mir wunderbare Dinge erzählt. Ich weiß, da war ich bei einem jungen Paar, da sagte mir der junge Sohn, der junge Mann, ich war in einer Versammlung, wir beteten um den Heiligen Geist, mit einem Mal sah ich, die Decke war nicht mehr da. Und Feuer kommt herab und durchströmt mich eine Woge nach der anderen. Und ich konnte nur noch Halleluja, Halleluja rufen und fing gleich an, in Zungen zu reden und zu weissagen. Ein anderer berichtete mir, wie jemand ihm die Hände aufgelegt hatte und wie es wie Feuer ihn durchströmte. Andere berichteten mir sogar, im Schlaf haben sie es empfangen. Ein anderer war der Arbeit, während er dort arbeitete, mit einmal fängt er an, in einer fremden Sprache zu reden, dass seine Kollegen sagten, was ist denn mit dir los? Und ich fragte, wie habt ihr das gemacht? Und meine Seele, mein Herz sehnte sich danach, mein Herz brannte auch nach diesem Erleben. Und dann versucht man auch, das so zu machen, wie es die anderen gemacht haben. Die einen haben lange drum gebetet, gefastet, gefleht, Warteversammlungen mitgemacht. Bei dem einen kam es ganz plötzlich, unerwartet oft sogar. Ja, dann versucht man das auch so zu machen. Und dann, entweder passiert nichts und man ist hinterher noch trauriger als vorher. Oder es passiert doch etwas und das ist dann oft falsch. Menschen, die etwas Echtes erlebt haben, machen oft den Fehler, dass sie die Art ihres Erlebens und den Weg dahin verallgemeinern und als Norm für alle hinstellen. Oder sie wollen dem anderen die Tiefen, durch die sie selber gegangen sind, ersparen. Und das kann man nicht. Von Modersohn las ich einmal, da kommt ein junger Mann zu ihm und klagt ihm seine Not. Er betet schon lange um Sieg und er bekommt den Sieg nicht. Und Modersohn sagt ihm, junger Mann, ich rate Ihnen, hören Sie auf zu beten. Solange Sie noch um Befreiung beten, werden Sie die Befreiung nicht erleben. Ich habe das auch durchgemacht. Ich habe auch lange Jahre gebetet, Herr, mach mich frei, bis ich es erfassen konnte, ich bin ja erlöst. Jetzt danke ich dafür. Ich rate dir, glaube, du bist erlöst und danke dafür. Das ist der Fehler. Er selbst, Modersohn, hat auch lange Jahre gekämpft und gerungen. Er hat auch Römer 7 durcherlebt und durchgelitten. Und das möchte er gerade dem anderen ersparen. Das kann man nicht. Wir werden darüber noch mehr hören. Wenn ein Gotteskind nicht in willentlichen oder bewussten Sünden lebt, wenn es Leid trägt über sein Versagen, wenn es in seinem Wandel mit Gott treu ist, darf es dem vertrauen, der es liebt, dass er ihm geben wird, was er verheißen hat, wann und wie er es will und wie es einem heilsam ist. In Psalm 42, 2 bis 3 klagt der Psalmist, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue, das heißt, mit ihm Gemeinschaft habe, seine Gegenwart spüre? Wann schreit denn ein Hirsch nach frischem Wasser? Wenn er Durst hat und kein Wasser findet. Und wann dürstet eine Seele nach Gott? Wenn sie seine Nähe nicht empfindet, wenn er in ihre Nöte nicht helfend eingreift und ihre Gebete scheinbar nicht erhört. David ruft im Psalm 143, Vers 6, ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. David kannte solch trockenes Land, das zerklüftet und steinhart vor Trockenheit ist und wie nötig es Wasser hat, um Frucht zu bringen. So trocken war auch seine Seele. Und in Psalm 63, Vers 2 sagt er, es dürstet meine Seele nach dir, mein Fleisch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Lande, wo kein Wasser ist. In der Regel dürstet das Fleisch nach Wasser in einem Lande, in dem kein Wasser ist. Doch so groß war Davids Durst nach Gott, dass dieser Durst den Durst nach Wasser überwog. Im Psalm 73, 25 bis 26 ruft Asaf, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Diesen Vers hatte ich mir einmal aufschreiben lassen und über mein Bett gehängt. Aber wissen wir, was das bedeutet? Wenn einem der Leib vergeht vor Schmerz, Krankheit, Hunger oder Elend? Wissen wir, was das heißt, wenn die Seele verschmachtet? In Angst, Not, Schwermut,
Depressionen, Sündennot. Das ist was anderes, wenn man da drin steht, als wenn man das nur einmal so liest und so mit einem frommen Gefühl auch sagt. Wenn Menschen so im Vorhof der Hölle sind, in ihrer Depression, und sie das Gefühl haben, Gott hat sie verlassen. David, Asaf sagt, so bist du dennoch Gott meines Herzens Trost und mein Teil. Ob wir das dann auch so sagen können? Ist uns die Liebe Jesu mehr wert als Himmel und Erde und alles, was Himmel und Erde uns bieten können? Man sage nicht, so etwas gibt es im Neuen Testament nicht. Oder nur, wenn einer in groben Sünden lebt. Im Gegenteil, ein solcher Mensch empfindet die Gottesferne oft gar nicht einmal so stark. Denn das ist das Wesen der Sünde, dass sie das Empfinden für die Sündhaftigkeit der Sünde wegnimmt. Dass sie das Gewissen abstumpft, so dass es unter der Trennung von Gott nicht so leidet. Lebte wohl Paulus in groben Sünden, als er in Römer 7, 18a und 19 schrieb, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und in Vers 22 bis 24, denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein ander Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüte und nimmt mich gefangen in der Sünde. Gesetz, welches ist in meinen Gliedern? Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Lebte Paulus in der Zeit in groben Sünden, als er das schrieb? Gewiss nicht. Und doch wird für ihn genauso der Notruf aus Psalm 42 gegolten haben. Wann hat ihn der Paulus das durchgemacht? Als er in der Welt war? Er war gar nicht in der Welt. Er war von Jugend an ein frommer Mann. Von Kindheit an. Wann hat er denn diese Not durchgemacht in Römer 7? Als er Jude war? Nein. Da schrieb er, im Gesetz gewesen unsträflich. Aber als er mit dem Gesetz Christi, mit dem Gesetz des Heiligen Geistes in Verbindung kam, als der Geist Gottes ihn erleuchtete, die Tiefen seines Wesens, da erst kam er in diese Not hinein. Warum führt Gott aber seine Heiligen in solche Zeiten der Not? Es gibt mehrere Antworten. Erstens, der Mensch soll ahnen, wie durch und durch verderbt er ist. Er soll lernen, die Sünde zu hassen. Das könnte er nicht, wenn er sofort davon befreit würde. Hass der Sünde gegenüber wächst in uns, je mehr wir spüren, wie abscheulich die Sünde ist, wie wir gerne frei werden möchten und nicht können. Zweitens, er soll ahnen, wie sündig die Sünde ist. Und drittens, soll er erkennen, dass er sich selbst weder reinigen noch von der Macht der Sünde befreien kann, dass er einen Erretter braucht. Wenn man sich jung bekehrt hat und man kommt zu dem Herrn Jesus und bringt ihm alle seine Schuld und alle seine Sünden, dann ist man froh, wenn man das erste Mal erlebt hat, alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Aber welch eine Macht dahinter steckt, das weiß man nicht. Immer wieder erlebe ich es, wenn Menschen kommen und zum ersten Mal ihre Sünden bekennen, dann sind es oft ganz grobe und auch schlimme Dinge. Und die bekennt man oft mit paar weniger oder paar mehr Tränen, aber irgendwie noch mit einem ziemlich ungebrochenen Herzen. Aber später, wenn sie wiederkommen und ihnen fallen andere Dinge ein, die nach unserer Meinung oft gar nicht so schlimm sind, da merken sie immer mehr, wie sündig die Sünde ist. Im Wandel mit Jesus, da erkennen wir, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, da erkennen wir immer mehr, wie sündig die Sünde ist. Dann lernen wir die Sünde hassen. Würden wir niemals tun, wenn wir sofort frei würden. Viertens, wie Gerechtigkeit und Liebe Gottes im Kreuzestode und in der Auferstehung Jesu Christi sichtbar werden. Was uns aber in diesem Zusammenhang besonders interessiert, ist eine zweifache Antwort. Erstens, als der Herr Jesus am Kreuze ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen?", erduldete er die eigentliche Strafe für unsere Sünden, die völlige Gottverlassenheit. Das war die Strafe, nicht alleine nur die leiblichen Qualen. Es gibt Menschen, die haben im Leibe nach mehr gelitten als unser Herr am Kreuz. Aber das war die Schuld, das war die Strafe, als er dort fern vom Vater war. Und gerade darin bestand auch sein Sieg, sein endgültiger Sieg, dass er in der Verlassenheit vom Vater ausrief, O Gott, wenn du mich auch verlassen hast, ich verlasse dich nicht, ich lasse nicht von dir, du bleibst dennoch mein Gott. Mein Gott, sagte er, trotzdem Gott ihn verlassen hatte, weil der Sohn Gottes an unserer Stadt das schwerste Gericht, die Gottverlassenheit erduldet hat, wird Gott uns, die wir an seinen Sohn glauben und durch ihn mit Gott versöhnt sind, in Ewigkeit nicht verlassen. Und der Herr sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn Gottes Kinder nun zeitweise das Gefühl haben, von Gott verlassen zu sein, obwohl er uns doch gerade dann in besonderer Weise nahe ist, so werden sie auch in diesem Stücke geadelt, dem Sohne Gottes gleich zu werden und an seinem Siege teilzuhaben, indem sie sich doch nicht von Gott trennen lassen und von ihm lösen, wenn auch unter großer Angst, Not und Schmerzen doch zu ihm rufen und sich an ihn klammern. Wenn Menschen das Gefühl haben, von Gott verlassen zu sein, dann kommt ja der Feind. Gib dran, mach deinem Leben ein Ende. Oder die Welt kommt mit all ihren Verlockungen und Versuchungen und bietet uns etwas anderes an. Ob wir dennoch sagen, o Gott, ich lass dich nicht, auch wenn ich dich nicht spüre. Zweitens, Gott will wissen, ob unser Durst und unsere Sehnsucht wirklich ihm gelten. Gerade in der Zeit der inneren Leere und Dürre macht sich der Versucher auf und bietet uns Ersatzbefriedigungen, vergiftetes Wasser an. Das kann bestehen in Weltlust, fleischlichen Reizen oder aber in frommen Erlebnissen bis hin zu Ekstasen. Ich selber war dieser Versuchung erlegen und viele Gotteskinder erliegen ihr noch bis heute. Dürstet unsere Seele nach dem lebendigen Gott, nach der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. So lasst uns diesen Durst ertragen, bis er selbst ihn uns stillt mit sich selbst. Und das geschieht, indem er uns begegnet in seinem Wort, indem er zu uns redet durch sein Wort, indem er sich uns offenbart und wir ihn sehen mit den Augen des Herzens, in seinem Worte. Kennenlernen kann man ihn nur in seinem Wort. Wir dürfen ihn erleben in seinem Handeln an uns und mit uns. Aber wer er ist, wie er ist, das erleben wir in seinem Wort. Dort werden wir von ihm erfasst. Und gerade diese Begegnung mit ihm in seinem Wort kann natürlich auch verbunden sein mit Gefühlen des Glückes und der Freude, der Trauer, des Weinens. Aber nicht in dem Gefühl des Glückes, der Freude begegnet er uns, sondern in seinem Wort. Glück, Freude, Friede, Weinen können nur Begleiterscheinungen sein. Darum warne ich vor jedem, der nach Gott dürstenden Seelen Erlebnisse und Erfahrungen anbietet, auch wenn er sie mit dem Begriff Geistestaufe oder Fülle des Geistes bezeichnet. Eine Gefahr, der Christen immer wieder erliegen, ist das Streben nach einer Vollkommenheit, die nicht in Christo, sondern in sich selbst besteht. So gab es immer wieder Heiligungsbewegungen, die Rechtfertigung und Heiligung trennten. Man lehrte und lehrt noch. Nachdem man gerecht geworden ist durch den Glauben an das Erlösungswerk Jesu, braucht man noch eine besondere Erfahrung der Heiligung. Man sagt, wie du die Rechtfertigung im Glauben angenommen hast und nun gerecht bist, so nehme auch die Heiligung an und du bist heilig, mit der Folge, dass du fast sündlos bist. Eine Schrittmacherin der Pfingstbewegung war die sogenannte Erweckung in Wales. Von 1902 bis 1904 predigte dort unter anderem Torre, über den wir morgen noch mehr hören werden. Er lehrte die Geistestaufe und das Ablegen der sündigen Natur und das reine Herz, in das nur der Heilige Geist einziehen könnte. Von dieser Erweckung in Wels schreibt Heinrich Dallmayr in Die Zungenbewegung auf Seite 26. Der Zungenbewegung ging die Erweckung in Wels voraus. Es ist nicht meine Aufgabe zu untersuchen, inwieweit diese Bewegung eine Wirkung göttlichen Wortes und Geistes war. Gewiss ist, dass man schon dort viel Seelisches hatte. Nicht allein das, es zeigten sich auch in Wales bereits dämonische Wirkungen. Überhaupt muss bei allen religiösen Erweckungen das fest im Auge behalten werden, dass das Seelische der Schrittmacher für das Dämonische ist. Für jede Erweckung ist zu beachten, dass Jakobus 3,15 seelisch und dämonisch nebeneinander stellt. Einer der Hauptvertreter der falschen Heiligungslehre in Deutschland war Pastor Paul, einer der Begründer der Pfingstbewegung in Deutschland. Hier sehen wir, dass falsche Lehren immer ein Produkt falscher Geister sind. Darum sind auch die Kundgebungen, die diese falschen Lehren beglaubigen, hier besonders Zungenreden und Weissagen und Visionen von denselben Dämonen gewirkt. Hermann Habeck schreibt in Lass dir an meiner Gnade genügen auf Seite 17, das wird anders, nachdem 1904 Pastor Paul ein besonderes Erlebnis hatte, aufgrund dessen er glaubte, Christus ist mein zweiter Adam, weil mein erster Adam, mein Ich, mit Christus in den Tod gegeben ist. Das glaube ich, damit rechne ich. Somit ist mein alter Mensch tot und mit ihm die Lust zur Sünde tot. Auf der Gnadauer Pfingstkonferenz 1904 hielt Pastor Paul das berühmt gewordene Referat über das Thema »Unsere Aufgabe im Reich Christi ist Glauben«. Das klingt zentral und biblisch und war gewiss auch so gemeint. Aber es klang dabei auch etwas anderes mit. Wenn zum Beispiel Pastor Paul von Wiedergeborenen sprach, die noch nicht die Sünde abgelegt hätten und darum noch nicht recht laufen könnten auf das Ziel der Freiheit von der noch anklemmenden Sünde hin, dann entsprach das schon nicht mehr der biblischen Linie von Rechtfertigung und Heiligung in Christus. Ebenso nicht, wenn er von sich selber sagte, er habe, nachdem er zum Glauben gekommen sei, 14 Jahre lang nach der völligen Erlösung von der Sünde gesucht und habe das Verklagtwerden von der Sünde satt bekommen. Und nun wörtlich, dann kam der Augenblick, wo der Geist Gottes mir zeigte, ich sollte, indem ich Jesus anschaute, ihm das Vertrauen schenken, dass er so mein zweiter Adam sein werde, dass ich den Alten nicht wieder zu sehen bekäme. Ich tat dies im Glauben und das Ergebnis war, ich habe ihn seitdem nicht wieder gesehen. Da steckt. Da macht der vor 14 Jahren zum Glauben gekommene seine zweite, zur Wiedergeburt hinzukommende besondere Erfahrung, aber eben nicht die Glaubensstärkung, dass er in Jesus Christus trotz der noch anhaftenden Sünde ein Erlöster, ein neuer Mensch sei, sondern der Geist, welcher ist eine andere Frage, heißt ihn glauben, dein alter Adam ist überhaupt nicht mehr da. Und darum sind Lust zur Sünde und von innen kommende Versuchungen und Anfechtungen zur Sünde nicht mehr da. Du kannst deinen alten Adam nicht mehr sehen. Das geht, so fromm es klingt, über die Schrift hinaus. Auf der Gnadauer Konferenz ist damals zwar beschlussmäßig festgelegt worden, dass die Behauptung von Herrn Pastor Paul von der Hinwegnahme der Sündennatur des Menschen von der Mehrheit der Redner ausdrücklich abgelehnt wurde. Aber es blieb doch bei manchen der Eindruck zurück, es könne uns durch den Heiligen Geist ein höherer, sündenfreier und freudenvoller Christenstand vermittelt werden, als sei ein ununterbrochenes Bleiben bei Christus, ein Freiwerden von dem innewohnenden Trieb zur Sünde, ein freudiges Siegesleben möglich, das nicht mehr von innen her, sondern nur noch von außen her angefochten werden könnte. Soweit das Zitat. Es ist klar, dass es nicht der Heilige Geist war, der Pastor Paul eingab, sein alter Adam, das meint sein eigenes Wesen, käme nie mehr zum Vorschein. Und wenn ich von vorhin sprach von einem mit Gott wandeln, dann habe ich ja auch nicht von einer Sündlosigkeit gesprochen, sondern von einem Wandel mit ihm, selbst dort, wo wir gefehlt haben, wieder zu ihm kommen. Christen, Gotteskinder, werden oft von einem Extrem in das andere gerissen. Das eine ist die Lehre von und das Streben nach der Sündlosigkeit. Man stützt sich dabei auf viele Bibelverse. Zum Beispiel 1. Petrus 1, 15 bis 16, sondern wie der, der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Oder Matthäus 5, 48, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und vieles andere mehr. Das andere Extrem besteht darin, dass man sagt, wenn es doch keine Sündlosigkeit gibt, warum sollte ich mich dann anstrengen und den Kampf gegen die Sünde aufgibt. Wir finden in der Bibel manche scheinbar sich widersprechenden Aussagen, Linien, die in unseren Augen parallel laufen und sich doch in Gott schneiden, zum Beispiel Vorbestimmung und freie Entscheidung. Solch ein Schnittpunkt scheinbar parallel laufender Linien finden wir in Hebräer 10, 14. Denn mit einem Opfer hat er für immer vollendet, die geheiligt werden. Er hat für immer vollendet, steht im Perfekt und bezeichnet eine abgeschlossene Haltung, Handlung, die doch für immer Geltung hat. Die geheiligt werden, steht in der Gegenwartsform, im Präsen. Das heißt also, die geheiligt werden, das sind die Menschen, die sich jetzt heiligen lassen, die der Heiligung nachjagen. Und das ist immer wieder diese Spannung. Auf der einen Seite wird geschrieben, in Hebräer 12, Vers 14, die jetzt geheiligt werden, die müssen auf der anderen Seite der Heiligung nachjagen. Die durch ein Opfer für immer vollendet worden sind, die sollen der Heiligung nachjagen. Epheser 2, Vers 5, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden. Und in Römer 8, 24, denn wir sind wohl gerettet, doch auf Hoffnung. Und 1. Petrus 1, 9, die ihr das Ziel eures Glaubens davonbringt, nämlich der Seelenrettung. Einmal ihr seid gerettet, aber das
die Vollendung der Rettung, der Seligkeit steht noch auf. Solange wir im Fleische sind, leben wir in der Spannung zwischen Geist und Fleisch. Geheiligt sein, Hebräer 10, Vers 10, in diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi und geheiligt werden oder der Heiligung nachjagen. Gerettet sein, gerettet werden, überwunden haben, 1. Johannes 2, 13, 14, ich schreibe euch Jünglingen, denn ihr habt den Bösewicht überwunden. Und kämpfen müssen, Epheser 6, Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewalten. Es ist ein Betrug, wenn man Gottes Kindern ein Leben ohne Kampf, ohne Niederlagen und ohne Sünde verspricht. Das ist ein Lügenevangelium. Es ist nicht so, dass mit der Bekehrung alle Probleme gelöst sind, dass dann nur noch ein Wandeln auf sonnigen Höhen folgt, dass dann nur noch Liebe, Friede, Freude das Gemüt erfüllt, dass man dann immer erlöst aussehen muss, damit andere an unseren Erlöser glauben können. Im Gegenteil, dann fängt oft die Not erst an. Zu mir sind Menschen gekommen und haben gesagt, seitdem ich mich bekehrt habe, bin ich viel schlechter geworden als vorher. Natürlich stimmt das nicht, aber jetzt erkennen sie erst einmal, wie schlecht sie sind. Und in dieser Zeit, wenn all das Böse in einem Menschen aufbricht, dann kann man nicht glücklich aussehen. Das wird gewiss auch Paulus nicht getan haben, als er Römer 7 durchlebte und durchlitt. Ebenso falsch aber ist auch das Evangelium, das unsere Gerechtigkeit und Seligkeit von unserem Tun abhängig macht. So sagten in der Urgemeinde Judenchristen zu Heidenchristen, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst und das Gesetz haltet, könnt ihr nicht selig werden. Heute geht es um andere Dinge. Einer sagt, solange du nicht den Sabbat hältst oder sogar noch Schweinefleisch isst, kann Gott dir nicht helfen. Ein anderer, solange ihr noch mit ungewaschenen Füßen zum Abendmahl geht, kann Gott euch nicht segnen. Oder wie könnt ihr erwarten, dass Gott eure Probleme löst, wenn ihr nicht die Glaubenstaufe empfangen habt? Oder solange eure Frauen kein Kopftuch beim Beten tragen? Oder ihr nicht die Geistestaufe habt? Oder so weiter. Ein älterer Bruder hatte viele Probleme und er kam damit nicht zurecht. Eines Tages trifft ihn ein Freund auf einer Konferenz und dieser ältere Bruder hatte einen wallenden Bart. Und der Freund sagt, Gustav, wie siehst du denn aus? Und der Gustav, der schaute von unten nach oben, greift in seine Rocktasche und überreicht ihm eine kleine Broschüre mit dem Titel, der Bart ist ab. Nun, der Freund, der blättert kurz rum und findet darin geschrieben, wie schändlich das doch für einen Mann ist, rasiert vor Gott zu erscheinen. Nun, der Freund schaltet schnell und sagt, Gustav, ich freue mich mit dir. Gustav, ich gratuliere dir. Nun hast du doch endlich den Weg gefunden, von allen deinen Problemen loszukommen. Deinen Bart. Nun, Gustav guckt wieder so von unten nach oben und murmelt etwas in seinen Bart. Und am anderen Morgen, als die beiden sich wieder treffen, war der Bart ab. Denn Gustav merkte, auch der Bart hat meine Probleme nicht gelöst. Das ist wichtig. Wenn wir von irgendeiner Handlung, selbst von irgendeinem Gehorsamschritt oder von irgendjemandem etwas erwarten, Lösung unserer Probleme, irgendetwas, gehen wir schon am Ziel vorbei. Wenn einer den Sabbat hält oder wenn einer sich vor dem Abendmahl die Füße wäscht oder waschen lässt, oder wenn einer die Glaubenstaufe empfängt oder irgendetwas anderes tut, damit sündigt er ja nicht. Aber wenn er nun meint, wenn die anderen sich die Füße nicht waschen lassen, dann sind sie sittlich, kultisch, unrein und gehen dann zum Abendmahl. Oder wenn der eine, der irgendetwas, was er meint, erkannt zu haben, tut, den anderen, der es nicht tut, verachtet, dann sündigt er. Es wäre viel besser, mit schmutzigen Füßen zum Abendmahl zu gehen, als sich etwas einzubilden, dass er besonders heilig wäre, weil er hat gerade Füße waschen lassen oder was es auch sei. Wir merken, Es geht um das Motiv. Nicht die Dinge, nicht die Handlungen machen uns heilig, sondern einzig und alleine Jesus Christus. Dann hat man etwas anderes sich zum Gott gemacht. Ohne Kampf gibt es kein Christenleben. Dafür sorgt schon der Feind. Aber es geht um den Kampf des Glaubens. Satans Ziel ist es, uns von dem Herrn Jesus und von dem Glauben an ihn abzuziehen. Dazu benutzt er Welt, Sünde, Arbeit, Wohlstand, Hobby, Menschen, Bequemlichkeit und so weiter. Wenn das Bild Jesu in unserem Herzen verblasst und die Liebe zu ihm erkaltet, kommt Satan seinem Ziele näher. Beides geschieht, wenn wir uns zu viel mit etwas anderem beschäftigen als mit Jesu Reich und uns zu wenig Zeit nehmen für ihn selbst, im Gebet und im Bibellesen. Liebe erfordert immer Zeit und Aufmerksamkeit für den Geliebten. Eine Erfahrungslehre ist, für Gott und sein Reich hat man keine Zeit und findet auch keine Zeit. Für Gott und sein Reich muss man sich Zeit nehmen. Wenn uns Jesus Christus und sein Reich vor allem anderen geht, werden wir manches Unwichtigere lassen oder kürzen. Kampf des Glaubens meint aber nicht nur Kampf um den Glauben, sondern vielmehr Kampf im Glauben. Eine gefährliche Waffe Satans ist Mutlosigkeit, Verzagtheit, ja Resignation. In Zeiten des Versagens unterliegen, wenn unser Wesen uns zu schaffen macht, flüstert der Feind uns auch ein, gib es auf, es hat ja doch keinen Zweck mit dir, Gott lässt dich fallen, Gott ist es endlich leid mit dir. Jetzt gilt es, im Glauben zu widerstehen und unseren Glauben zu bekennen. Ich glaube an meinen Herrn Jesus Christus und an sein vollbrachtes und ewig gültiges Erlösungswerk, an seine Liebe, Geduld und an sein Wort, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger. Römer 5, 20b. Oder, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird auch vollführen. Philipper 1, 6. Oder, so wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. 1. Johannes 1, 9. Kämpfen im Glauben meint und heißt aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebräer 12, Vers 2. Das heißt wissen, dass der Feind schon besiegt ist, dass Jesus Sieg auch unser Sieg ist, dass die vollbrachte ewige Erlösung auch in meinem Leben offenbar wird. Dass Gott mich im Christus sieht, dass Jesu Tugenden und Gerechtigkeit auch mir zugerechnet werden. Kämpfen im Glauben ist Wandern an Jesu Hand, macht froh, trotz alles Leides und darf je länger, je mehr Bewahrung und Sieg erleben. In Christus sind wir angenehm, obwohl wir in uns oft so abscheulich sind. Wir merken, diese beiden Gefahren umgeben uns immer. Auf der einen Seite möchten wir ganz vollkommen sein. Und auf der anderen Seite neigen wir dann zur Resignation und geben den Kampf auf. Solange wir hier leben, geht der Kampf, bis wir das Ziel erreichten. Gott ist es, der anfängt, nicht wir. Er wird es auch vollenden. Und in jenem Zustand des Unbefriedigtseins mit seinem eigenen Zustand, das weiß ich von mir selber, ist man so empfänglich für alles Verlockende. Glaubt man so gerne jedem, der einem einen Weg und ein Ziel zeigt, dass man schnell aus diesem Zustand herauskommt. Dann ist man auch bereit, alles zu tun. Fasten, stundenlang und durch Nächte zu beten. Ich sage natürlich nichts gegen ein gesundes, geistliches Fasten oder auch gegen ein anhaltendes Beten, aber es geht ja um die Motive. Man kann in Ekstase schreien, Halleluja rufen bis zur Heiserkeit, das kenne ich alles. Und noch viel mehr. Und auch alles mit sich tun zu lassen. Nur, damit man es erreicht oder empfängt, es, das kann sein Geistestaufe, Vollmacht, Gaben, völlige Erlösung oder Heiligkeit oder sonst etwas. Und dann kann man auch etwas empfangen, aber das ist dann nicht von Gott. Es ist ja viel leichter, Nächte hindurch zu beten, tagelang zu fasten, zu schreien, Konferenzen zu besuchen und so weiter, um etwas Besonderes zu empfangen, als ein schlichtes Leben der Treue im Kleinen und im Alltäglichen zu führen. Als ich mich ausstreckte nach der Geistestaufe, ich bin so erfüllt gewesen mit dem Drang nach der Taufe mit dem Heiligen Geist. Ich weiß, ich habe Stunden auf den Knien gelegen und habe gerufen, oh Herr, taufe mich mit Heiligem Geist und Feuer. Ich bin oft von der Arbeit aufgesprungen, nach draußen gerufen, gelaufen und habe geschrien, oh Herr, taufe mich mit Heiligem Geist und Feuer. Das Leben der Treue, das ist es, das möchte man nicht. Dort die Dinge zu tun, die mir gerade befohlen werden, die genügen einem nicht. Man möchte Großes tun, man schwärmt von Welterweckung, von Totenauferstehungen, von Heilung, von Bekehrung in großen Massen. Man möchte irgendetwas sein, irgendjemand sein, irgendetwas tun. Dafür bekommt man dann nicht die Kraft. Aber die Kraft, als Hausfrau, Hausfrau zu sein, von morgens bis abends ist einerlei, Windeln waschen, kochen, sauber machen, als Mann dort am Schraubstock zu stehen oder im Büro oder irgendwo, wo wir unsere Tätigkeit haben, die Kraft, die dazu erforderlich ist, die verachten wir. Und darum gibt es oft so viele Zerrbilder, auch unter den Christen, dass sie dort den Platz nicht recht ausfüllen, an den Gott sie gestellt hat. Ungezählte Gotteskinder zu allen Zeiten haben für eine bestimmte Strecke ihres Lebens ein Leben des Bleibens in Jesu geführt und sind fruchtbar gewesen. Zu allen Zeiten haben an Gott hingegebene Seelen besondere Erfahrungen seiner Nähe und Liebe gemacht, oft körperlich spürbar. Ohne solche Erfahrungen als solche gesucht oder gar herbeigezerrt zu haben. Ihre Seelen dürsteten nach Gott. Sie suchten die Gemeinschaft mit Jesus und wollten ihm gefallen. Darum haben sie auch keine Lehre aus ihrem Erleben gemacht oder gar sich etwas darauf eingebildet. Aber das alles muss nicht so sein. Und wenn der Herr es schenkt, dann ist es kein bleibender Zustand. Auf Tabors Höhen, da bleibt man nicht lange. Dann geht es wieder hinab ins Tal des täglichen Lebens, um sich hier zu bewähren. Eine junge Schwester klagte mir einmal, wie ausgefüllt doch die Weltmenschen sind und wie leer die Christen sind. Weltmenschen haben Kino, Theater, Tanz, Alkohol, Fernsehen und viele andere Vergnügen. Und was haben wir Christen? Ein- bis zweimal Gottesdienst in der Woche, ab und zu einmal einen Besuch oder eine Konferenz. In der übrigen Zeit lebt man sein Leben allein. Ich fragte sie, ob sie niemals etwas Freude hätte beim Beten oder im Gebet in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Doch, das hätte sie wohl, aber das ist ja alles so wenig. Und dann konnte ich ihr einmal klar machen, wie viel Zeit Weltmenschen für ihr Vergnügen aufbringen. Wie viel Kraft, wie viel Geld geben die aus? Es macht ihnen nichts aus, einmal am anderen Morgen einen Katzenjammer oder schweren Kopf zu haben, um eine Nacht hindurch zu feiern. Christen können dafür wenig. Wenn es da etwas länger dauert, dann wird es schon zu lang. Wie viel Zeit nehmen wir uns für Jesus? Wie viel Zeit nehmen wir uns, um uns von ihm wirklich einmal beglücken zu lassen? Leben der Treue, Leben der Liebe, der Gemeinschaft mit dem Herrn, dass wir auch etwas anwenden, das bringt ein erfülltes Leben. Und das gibt uns dann auch für die Zeit, wenn wir uns so leer fühlen, wenn wir meinen, Gott ist von mir gewichen, die Kraft durchzuhalten. Denn der Hebräerbrief sagt, lasst uns mit Freudigkeit zum Gnadenthron gehen, damit wir Gnade finden und Barmherzigkeit empfangen für die Zeit, wo uns Hilfe Not sein wird. Wenn wir jetzt seine Gemeinschaft nicht suchen und es kommt dann die Zeit der Dürre, dann hängen wir daneben. Es geht darum, die Schätze zu bergen. Im Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Sie müssen gehoben werden. Wir wollen einmal die ganze Ewigkeit bei ihm sein und mit ihm zubringen und haben hier so wenig Zeit für ihn. Ein Leben der Treue, auch in dürren Zeiten, und der Hingabe an ihn, des Vertrauens zu ihm führen, das ist es, das ein erfülltes Leben bringt. Das sich mit ihm beschäftigen, verwandelt uns in sein eigenes Bild und lässt uns zum Segen werden, auch für andere Menschen. Das ist der Weg biblischer Heiligung. Auf dem Weg bleiben wir nüchtern und gesund und werden froh und fruchtbar. Jesus und er allein. Ihm hat Gott uns geschenkt und in ihm hat er uns alles gegeben, was zum Leben und zum vollen Genüge reicht. Zum Leben und zum Sieg. Alles, was wir brauchen, haben wir in ihm. Möchtest du Jesus? Er ist doch heute Abend hier. Für dich, für mich. Nicht irgendetwas. Morgen werden wir in besonderer Weise über den Heiligen Geist sprechen. Ist eigentlich die Fortsetzung von dem heutigen Thema. Es geht um unseren Herrn Jesus Christus alleine. Angestrahlt vom Heiligen Geist. Verklärt von dem Heiligen Geist. Aber Jesus ist es, den er uns lieb machen möchte. Dein Leben kenne ich nicht. Aber wenn du anfängst, sagst, Herr, dir will ich gehorchen, dir will ich folgen, bei dir will ich bleiben, dann sind wir überzeugt, dass er, der uns so liebt, uns auch in seiner Gemeinschaft glücklich macht und dass unser Leben wirklich ein reiches und fruchtbares Leben wird. Amen. Ich bitte, dass wir noch beten. Wir stehen dazu auf. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du es bist, der dich heute Abend uns allen vorstellt. Ja, wir sehen in dir alles, was wir brauchen. Du bist gemacht worden von Gott und zur Weisheit und Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Du bist unser Friede, du bist unsere Freude, du bist unsere Kraft, du bist unsere Kraft, unser Leben, alles bist du selbst. Und du schenkst dich jedem, der sich dir öffnet und dir naht. Du kennst unser Leben, wie viel Untreue da ist, wie oft wir dich vernachlässigen, wie oft wir dir wehe tun. Jetzt möchte es uns leid tun. Wir sagen, es tut uns weh, dass wir dich, der du uns so liebst, so vernachlässigt und dir so oft die kalte Schulter gezeigt haben. Wir möchten uns dir neu zuwenden. Dir gilt unsere Aufmerksamkeit, unsere Liebe und unsere Zeit. Habe Dank, Herr, dass du dann auch unser Leben reich machst. Wenn wir nun an jeder an deinen Ort gehen, geh du mit uns in die Nacht, in den morgigen Tag hinein, in all die Anforderungen des Tages. Lass uns dich erfahren, dieses Wandeln mit dir, Wandeln in deinem Wohlgefallen. Amen. Zum Segen will ich, dass wir noch aufstehen. Und er aber, der Gott des Friedens, heilige uns durch und durch, und unser Geist ganz, samt Seele und Leib, müssen bewahret werden, unsträflich auf den Tag der Wiederkunft unseres Herrn Jesu Christi. Getreu ist er, der uns ruft. Er wird auch tun. Amen. Gott befohlen und eine gute Nacht. So Gott will, bis morgen Abend.